Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 38. Revolution in der Notfallrettung. Wie eine effiziente Einsatzsteuerung die Notfallhilfe verbessert.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich, heute einen besonderen Gast zu haben. Frank Lehnertz, den Chef der Leitstelle Oldenburg. Eine der modernsten Leitstellen, die wir haben. Die Björn Steiger Stiftung beschäftigt sich ja sehr stark mit der Reform des Rettungswesens in Deutschland. Vor allen Dingen auch mit der Frage, warum sind Leitstellen in vielen Teilen des Landes immer noch so, wie sie vor vielen, vielen Jahren waren. Und zugeschaltet aus Oldenburg, ganz herzlich willkommen, Herr Lehnertz.
Ja, herzlich willkommen, Herr Ander, und vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier heute austauschen.
Fangen wir mal ganz persönlich an. Wie sind Sie eigentlich selbst zur Arbeit in der Leitstelle gekommen? Was ist Ihr berühmter Background?
Ja, der berühmte Background, der liegt ja nun auch schon einige Jahre zurück. Ich war vor der Zeit hier in Oldenburg, in der Großleitstelle war ich bei der Berufsfeuerwehr in Oldenburg. Und auch dort war ich schon neben dem operativen Einsatzdienst für die Technik in der dortigen Leitstelle zuständig. Und als es dann um den Aufbau der Großleitstelle ging, dann habe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle beworben, da ich bereits zu dem Zeitpunkt so die Vorstellung davon hatte, dass sich da etwas ganz Neues, etwas ganz Großes entwickeln könnte. Ja, und ich war sehr daran interessiert, an dessen Gründung und an dessen Aufbau, an dessen Entwicklung mitzuwirken. Und insofern habe ich mich damals aus dem operativen Dienst der Berufsfeuerwehr auf diese, ja, dann spezielle Schiene in der Leitstelle beworben.
Was war so neu und was war so groß?
Naja, wir waren in der Stadt Oldenburg bei der Berufsfeuerwehr dort zu dem Zeitpunkt eine Leitstelle, die für ein Kreisgebiet zuständig war, für eine Berufsfeuerwehr. Und die Idee aus Verwaltung und Politik war es ja, insgesamt 6 kommunale Leitstellen gemeinsam mit der Polizei in einer kooperativen Leitstelle zusammenzufassen. Heißt also, 6 kleine Leitstellen für Feuerwehr und Rettungsdienst zusammen mit einer Leitstelle der Polizeidirektion in einem neuen Gebäude an einem neuen Standort zu etablieren und ja die Prozesse und die Wege mal anders zu gehen und zu denken, wie sie in der Vergangenheit gelebt wurden.
Was heißt das konkret?
Ja, wir haben damals sozusagen aus 6 kommunalen Leitstellen eine Leitstelle gemacht. Das Ganze vor dem Hintergrund der steigenden Einsatzzahlen, die es schon damals gab, und vor dem Hintergrund, dass in den einzelnen Leitstellen sogenannte Einmannleitstellen vorherrschten, also rund um die Uhr, meist nur eine Person in diesen Leitstellen gearbeitet hat. Bei den Berufsfeuerwehren in Oldenburg und in Delmenhorst war es sicherlich etwas anders. Da sah man schon zu zweit und zu dritt, weil das Einsatzaufkommen etwas höher war. Ja, aber die Idee war es halt, große Kontingente zusammenzufassen und auch über die Grenzen hinaus, also über die eigene Stadt- bzw. Landkreisgrenze hinaus, Einsatzgeschehen neu zu denken und damit auch die Einsatzsteuerung auf ganz neue Beine zu stellen.
Nehmen Sie es mal konkret mit, wie hat man Einsatzsteuerung bei Ihnen, auch in Oldenburg, eine wunderschöne Stadt, in der ich tatsächlich häufiger bin, weil meine Frau kommt aus Kloppenburg und da sind wir halt heute auch mal in Oldenburg und deswegen, es ist ja eine Stadt, die einen besticht, einmal durch Tradition, aber ich finde auch durch ein sehr hohes Maß an Innovation, an Modernem, und das haben Sie auch in Ihre Leitstelle übertragen. Wie war es vorher, die Arbeit im Konkreten, und was hat sich dann geändert?
Also ganz konkret hat sich der Zusammenschluss geändert und dadurch damit verbunden, das über die Grenzen hinausdenken. In der Vergangenheit, vor der Zusammenlegung dieser 6 Leitstellen, war es so, jede Leitstelle, Stadt und oder Landkreis, hat eine gute Arbeit gemacht, hat aber ausschließlich innerhalb der eigenen Strukturen, also innerhalb der eigenen Kreis- und oder Stadtgrenzen gedacht und hat dementsprechend innerhalb dieser Grenzen die Einsatzkräfte gesteuert und wenig, ich sag mal, über den Tellerrand geschaut, wie kann ich mit Nachbarn zusammenarbeiten, wie kann ich Prozesse so aufstellen, dass ich nicht in kleinen Strukturen denke, sondern wie kann ich Prozesse so etablieren, dass wir globaler denken, über die Grenzen hinaus, natürlich jetzt auch im Zuständigkeitsbereich unserer Sechsträgerkörperschaften irgendwo an Grenzen stoßen, aber doch den Blick auf das operative Geschäft einfach erweitern. Und das hat letztendlich den Auftakt dazu gegeben, sich zu entschließen, eine solche Leitstelle ins Leben zu rufen, die halt nicht nur für eine Stadt oder einen Landkreis zuständig ist, sondern die, wie wir es jetzt in Oldenburg haben, die Zuständigkeit für das Notrufmanagement von 4 Flächenlandkreisen und 2 kreisfreien Städten hat. Und wo tagtäglich jetzt Notrufe eingehen und diese Notrufe natürlich nicht von uns als Feuerwehr- und Rettungsleitstelle mit Einsatztaktik bedient wird, sondern wir alarmieren die Einsatzkräfte und die Einsätze finden weiterhin vor Ort statt, aber die das Ganze zentral steuert und damit auch einen ganz anderen Radius, eine andere Möglichkeit der Steuerung hat. Und das, was es vorher zum Beispiel gar nicht gab, das Einsetzen einer sogenannten nächsten Fahrzeugstrategie, das gab es reinweg nur in den eigenen Zuständigkeitsbereichen, geht jetzt halt über Stadt- und Kreisgrenzen hinaus. Und somit können wir dafür Sorge tragen, dass wir immer das schnellste Mittel auch zum Bürger, zur Bürgerin entsenden und da keine Zuständigkeiten mehr haben. Nach dem Motto, mein Einsatz und dein Einsatz.
Das ist gerade eine große Herausforderung, auch eine große Debatte, Helena, zwischen den Reformern im Rettungswesen und den Bewahrern, weil es oftmals Zwist gibt um Kompetenzen, was die Zuständigkeiten angeht, über Landesgrenzen. Das geht so weit, dass bestimmte auch Medikamente in dem einen Teil verabreicht werden dürfen von Rettungssanitätern, Notfallsanitätern in anderen Grenzen nicht. Das geht über die Beispiele, die Sie genannt haben. Machen wir es doch einmal ganz konkret. Bei Ihnen in der zentralen Leitstelle geht ein Anruf ein, ein Notruf ein. Was passiert dann bei Ihnen? Hängt sicherlich davon ab, von wo der kommt, aber was hat diese Fahrzeugdisposition auf sich, die neuere, und wie reagieren Sie da?
Also grundsätzlich, wenn ein Notruf bei uns einkommt, dann fragen wir den Anrufer, die Anruferin mit einer standardisierten Notrufabfrage ab. Da gibt es sogenannte Einstiegsfragen, entsprechende Schlüsselfragen.
Nennen Sie doch mal ein Beispiel. So,
was Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst, wo genau ist der Einsatzort? Also wenn wir nicht wissen, wo wir hin müssen, können wir auch keine Einsatzkräfte an den richtigen Ort des Geschehens sozusagen schicken. Und nachdem wir diese Ortsverifikation durchgemacht haben und wirklich verlässlich wissen, wo sich der Anrufer befindet und wo wir sozusagen hinkommen müssen, dann steigen wir entweder in die medizinischen oder in die feuerwehrtechnischen Fragestellungen entsprechend ein und kommen am Ende zu einem Ergebnis. Und zu diesem Ergebnis wiederum entsenden wir gemäß einer vorgegebenen und mit den Feuerwehren und Rettungsdiensten abgestimmten Alarm- und Ausrückeordnung dann die Einsatzkräfte. Das Ganze passiert im Rettungsdienst georeferenziert und nach der sogenannten nächsten Fahrzeugstrategie. Es kann also heißen, in einem Flächenlandkreis fährt gerade ein Rettungsmittel aus einem, oder der Flächenlandkreis wird gerade durchfahren von einem anderen Rettungsmittel, was aus einem anderen Landkreis stammt. Es ist aber das schnellstgelegenste Rettungsmittel zum Einsatzort und dementsprechend wird dieses Fahrzeug dann auch von uns an diese Einsatzstelle disponiert.
Das ist eine Forderung, die die Björn-Steiger-Stiftung auch schon seit längerem erhebt. Es ist großartig, dass Sie das so machen. Es ist aber nicht überall Gang und Gäbe, oder?
Nee, definitiv nicht. Das ist auch das ist einer von 2 Punkten, die ich mit der heutigen Aufgabe nicht vereinbaren könnte. Zum einen ist es gibt viele Leitstellen, in denen keine standardisierte Notrufabfrage vorliegt. Das ist Art 1. Und Art 2 ist, dass halt nicht mit der sogenannten nächsten Fahrzeugstrategie disponiert wird und dass gerade in lebensbedrohlichen Situationen nicht das Zuständige, sondern das nächstgelegenste Einsatzmittel zum Einsatzort geschickt wird.
Lassen wir uns bei diesem Punkt noch bleiben, denn ich denke, das ist vielen Menschen noch gar nicht so gegenwärtig. Wir haben ja die etwas komische Situation, dass wir denken, wir in Deutschland sind noch so wahnsinnig führend in allen Bereichen, in denen wir mal führend waren. Das Rettungswesen gehört dazu. Und wenn man sich dann, was ich im Zuge dieses Podcasts natürlich in der Arbeit für die Bernsteiger Stiftung gemacht habe, mal mit Experten aus dem Ausland unterhält, gerade aus Österreich, aber auch aus Ländern, die wir ein bisschen immer als hinter uns stehend beurteilt haben, auch wenn es europäische Kernländer sind, Länder wie eben zum Beispiel Spanien, dann kommt man dahin, dass diese zentrale Abfrage, die sie auch durchführen, in vielen anderen Ländern schon gang und gäbe sind, Standard sind, bei uns aber nicht. Also Sie haben in Oldenburg mit Ihrer Leitstelle, Ihrer prämierten, mehrfach ausgezeichneten Leitstelle, eine Standardabfrage, die es in vielen anderen Landkreisen so nicht gibt. Was beinhaltet diese Standardabfrage?
Naja, wir wollen mit dieser Standardabfrage sicherstellen, dass wir dem Bürger genau das Rettungsmittel schicken, beziehungsweise ihn in die Versorgungsebene weiterleiten, die für das entsprechend genannte Krankheitsbild erforderlich ist. Und das kann ich nur machen, wenn ich das mit entsprechenden Standards mache und somit davon ausgehen kann, dass es vollkommen egal ist, wann uns dieser Bürger anruft, zu welchem Zeitpunkt das ist, ob das an einem Vormittag wie heute ist, ob das in einer Nacht von Freitag auf Samstag oder an einem Feiertag ist und es gleichzeitig auch vollkommen egal ist, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin dieses Gespräch entgegennimmt. Denn unser Ziel ist es ja, dass wir die richtigen Kräfte zur richtigen Zeit mit der richtigen Qualifikation und den richtigen Ressourcen zum Einsatzort schicken. Und das können wir nicht tun, wenn wir nicht nach einem Standard abfragen, sondern wenn wir subjektives Bauchgefühl, Erfahrungswesen und so weiter, wenn wir das entsprechend in diese Entscheidung mit einfließen lassen.
Was, Herr Lehnertz, in vielen Leitstellen immer noch der Fall ist, die Praxis, die Sie gerade beschrieben
haben. Leider. Ja. Das ist das, was ich gerade sagte. Für mich in der heutigen Zeit, auch im Blick auf das gesamte Rettungswesen, aus meiner Sicht nicht mehr vorstellbar, warum wir nicht standardisiert abfragen, zentral, also wirklich vorgegeben überall standardisiert abfragen und auch konsequent die sogenannte nächste Fahrzeugstrategie anwenden.
Aus was speist sich der Leitfaden, an dem sich Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren in der Abfrage?
Das ist ein Produkt. Es gibt verschiedene Notrufabfragen, standardisierte Notrufabfragen auf dem Markt, die man entsprechend nutzen kann. Und wir haben uns für eines dieser Produkte entschieden. Und in dieser standardisierten Notrufabfrage, die wir verwenden, ist es halt in Anführungsstrichen nicht so, dass wir Fragestellungen, wir also subjektiv Leitstelle und oder auch die für uns zuständigen ärztlichen Leiter entsprechend diese Fragestellung eigenständig kreieren können, sondern das ist ein internationaler Standard, evidenzbasierend und auf dessen Basis diese Fragestellung aus diesem internationalen Protokoll halt genutzt werden und mit dessen Fragestellung wir tagtäglich arbeiten.
Wird der auch mal modernisiert angepasst? Wie ist das?
Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig ist, dass dieser Fragenkatalog einfach auch da nicht, ich sag mal, individuell angepasst werden kann. Ich nehme als Beispiel, die Leitstelle in Oldenburg arbeitet nach diesem standardisierten Prozess. Die Leitstelle in Bremen oder auch in Osnabrück, die arbeiten nach diesem standardisierten Prozess. Und jeder fängt jetzt an und sagt, wir schrauben an der einen oder an der anderen Ecke und verändern damit unsere Abfrage. Sondern das Ganze geht zentral. Auch das ist ein Standard, ein vorgegebener Prozess. Wir können natürlich jederzeit Ideen einreichen, Verbesserungsvorschläge einreichen. Aber das wird nicht ad hoc nach dem Motto, das gefällt uns jetzt und wir probieren das einmal, einfach umgesetzt, sondern das wird auch dort in einem standardisierten Verfahren sich angeschaut. Es wird geschaut, wie viele Fälle gibt es davon? Ist das sinnvoll, das zu ändern? Ist es sinnvoll, vielleicht auch die Fragestellung einfach nur zu verändern? Alles das sind Möglichkeiten und darüber, über diese Möglichkeiten können wir halt natürlich auch entsprechend sozusagen dazu beitragen, dass dieses Protokoll überarbeitet wird. dazu kommt, dass aus ganz vielen Leitstellen, die kommen eher nicht aus dem deutschen, sondern eher aus dem europäischen und aus dem internationalen Umfeld, alle ihre Erfahrungen in dieses System sozusagen einspeisen und dann aus diesem großen, aus dieser großen Menge an Notrufgesprächen sozusagen dann das, ich sag mal, das Nonplusultra rausgefiltert wird, erarbeitet wird, wissenschaftlich erarbeitet wird, um da auch wirklich valide Fragestellungen dann entsprechend abzubilden.
Das ist ja sehr spannend, also eine Art Schwarmintelligenz, die auch nochmal wissenschaftlich hinterfragt, aufbereitet wird. Also zwei wichtige im Grunde Ingredienzien, die diesen schon etablierten Katalog immer besser, immer aktueller halten und nicht nur auf das Prinzip Bauchgefühl und, lassen Sie es uns feiern, Erfahrung setzt, sondern eben sich aus vielen, vielen verschiedenen Elementen speist, eigentlich so, wie es wirklich modern ist. Wie sind Sie darauf gekommen, dieses Prinzip anzuwenden?
Weil wir klassisch natürlich aus dem Weg eines nicht strukturierten Abfragesystems kommen. Wir haben dann ein strukturiertes Abfragesystem angewandt. Das ist sozusagen die Vorstufe eines standardisierten Abfrageprotokolls und haben dann auch in der Arbeit festgestellt, dass dieses reinweg strukturierte Abfrageprotokoll nicht ausreichend ist, um die Fragen, die Hilfe ersuchen der Bürgerinnen und Bürger, wirklich nach einem Standard zu beantworten, sondern auch mit einem strukturierten Abfrageprotokoll, also dem, ich sag mal, roten Faden, an dem man sich entlanghangeln kann, es immer noch dazu kommt, dass wir Einsatzfälle haben, die heute anders entschieden wurden als gestern oder tagsüber anders gelaufen sind wie nachts. Und das hat uns letztendlich dazu veranlasst, noch konkreter darüber nachzudenken, den Blick weit weiter schweifen zu lassen als reinweg innerhalb von Deutschland. Wir haben uns dann mit den von Ihnen gerade genannten auch schon europäischen Nachbarn ausgetauscht.
Wer war da besonders?
In Niederösterreich, das war schon sehr, sehr prägend, haben wir uns mit den Kollegen dort ausgetauscht. Aber wir haben auch gute Kontakte in die Niederlande, auch dort mit solchen Systemen gearbeitet oder auch nach Skandinavien, gerade im Besonderen nach Dänemark. All das haben wir getan, haben uns sozusagen dort auf die Reise gemacht, haben diese Systeme natürlich auch kritisch hinterfragt. Ist das ein Weg, den wir gehen müssen? Das ist ja häufig der, ich will mal nicht sagen Vorwurf, aber schon der Ansatz zu sagen, da ist ein standardisiertes Produkt und in Anführungsstrichen die Erfahrung des Mitarbeiters zählt nicht mehr. Dieser Fragestellung haben wir uns kritisch gegenübergestellt, haben aber ganz klar für uns entschieden, das ist nicht für uns persönlich, sondern für die Bürgerinnen und Bürger das Beste ist, dass wir eine Abfrage nach einem fest definierten Standard etablieren, damit wir halt zu jeder Tages- und Nachtzeit, ganz egal an welchem Wochentag und vollkommen unabhängig von dem Kollegen oder der Kollegin, auf dieses Notrufgeschehen entsprechend reflektieren können und zu dem jeweiligen Ereignis die bestmögliche Hilfe zu schicken.
Fand ich sehr gut, dass Sie diesen einen Punkt angesprochen haben. Das ist natürlich ein Vorurteil oder auch ein Urteil, der einem sicherlich da entgegenschlägt. Und ich wäre daran interessiert zu erfahren, wie Sie damit umgegangen sind. Natürlich gerade in diesen Leitstellen, wo viele Menschen sitzen, die sehr viel von dem, was sie sind, auch geben in diese Aufgabe, in diese Berufung, die sich Nächte um die Ohren schlagen, die zu tun haben mit dramatischen, auch Adrenalin einflößenden Situationen, die Menschen guiden durch schwierigste Momente, durch ihre Hilfe, durch ihre Ansprache in den Leitstellen eben, erfahren dann plötzlich, negativ gesprochen, ja, deine Erfahrung ist zwar auch was wert, ich will nicht sagen nichts wert, aber wir müssen sehen, dass wir noch ein paar andere Erkenntnisse dazu bringen. Das findet natürlich auch nicht jeder lustig. Und wie sind Sie damit umgegangen und wie haben Sie es geschafft, dann trotzdem dieses System zu etablieren?
Weil wir diese ganz klare Vision hatten, das zu tun und weil wir an dieser Vision auch festgehalten haben und sie konsequent umgesetzt haben. Mhm. Das war natürlich nicht feierlich für alle Kolleginnen und Kollegen, weil wir haben einen wirklichen Change gemacht. Wir haben einen wirklich radikalen Change gemacht und mit der Einführung einer standardisierten Notrufabfrage alle bis dato laufenden Prozesse komplett hinterfragt. Wir haben den Kolleginnen und Kollegen aber auch ganz genau erklärt, warum wir das tun müssen und wie wichtig weiterhin die Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen ist. Denn wir müssen ja unterscheiden, ob wir im Call-Taking arbeiten, also reinweg in der standardisierten Notrufabfrage, wo es um die Einhaltung von Vorgaben und Compliance geht, oder ob wir Fachwissen und entsprechende Berufserfahrung, langjährige Berufserfahrung, Weiterbildung, Weiterentwicklung im Rahmen der Disposition benötigen. Dieser Prozess, der zweite, den ich gerade genannt habe, also die Disposition, lässt sich nicht ganz so einfach standardisieren, weil da brauche ich natürlich einsatztaktische Erfahrung, Menschen, die wissen, was da draußen mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei funktioniert, wie dieses ganze Zusammenspiel auf der operativen Ebene läuft. Aber genau das brauche ich halt in der Notruf, reinen Notrufabfrage nicht. Und das war schon sehr herausfordernd, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch entsprechend klarzumachen. Und da mache ich keinen Hehl raus. Auch das hat uns die Abwanderung von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekostet. Leider, ja, weil sie sich auf dieses System nicht einlassen konnten oder wollten. Und ich bin sehr stolz, dass das trotz dieser großen Schmerzen, es ist wirklich schmerzhaft, diese Kolleginnen und Kollegen dann in dem Moment zu verlieren. Aber für uns war diese Vision, sag ich mal, ganz klar, dass wenn wir etwas verbessern wollen, verändern wollen, wenn wir den Bürger die Hilfe zukommen lassen wollen, die er benötigt, dann brauchen wir konsequent diesen Standard, der auch immer weiterentwickelt, der evaluiert, der überprüft wird, weil ansonsten können wir diese Leistung hinten heraus nicht liefern.
Ja.
Und das hat lange Zeit gedauert. Das war ein Prozess. Und dieser Prozess war, wie gesagt, nicht ganz schmerzfrei. Hat auch die Abwanderung von den Kolleginnen und Kollegen bedeutet. Jetzt, heutzutage, sind wir aber, glaube ich, da auf einem wirklich sehr guten Weg. Und wenn wir neue Mitarbeitende einstellen, die das nur so kennen, wie wir es machen, dann kommt ganz häufig die Frage, naja, wie habt ihr es denn vorher gemacht? Also wie habt ihr denn vorher entschieden, welches Rettungsmittel entsprechend entsandt wird? Und wenn dann kommt, dass man sich an einem roten Faden in Anführungsstrichen nur entlang gehangelt hat und der Rest sozusagen, die zweite Hälfte von der Erfahrung, von dem Zustand des Einzelnen abhing, dann reflektieren die Mitarbeitenden heute und sagen, Mensch, das ist aber klasse, dass wir jetzt so einen Standard haben und das zu jeder Zeit entsprechend auch so anwenden können.
Sehr spannend. Auch, dass Sie da einzelne Mitarbeiter verloren haben, auch darüber offen reden, das spricht sehr für Sie. Und klar, manche sind wahrscheinlich nicht bereit gewesen, sich davon zu lösen, aber es zeigt ja auch, gerade im internationalen Vergleich, wie richtig Sie mit dem Weg sind. Und toll auch, dass Sie darüber gesprochen haben und versucht haben, auch denjenigen, die Bedenken haben, ihre Bedenken zu nehmen und trotzdem auch zu achten, was Sie da an Erfahrung mitgebracht haben und dass Sie das immer noch wertschätzen. Kommen wir aber mal zu Ihrer nächsten Fahrzeugstrategie. Auch das ist, glaube ich, für viele Menschen noch, die nicht so ganz nah sind, in unserem Feld hier nicht ganz vorstellbar, dass es in Deutschland mehrheitlich so ist, in großer Mehrheit sogar, muss man sagen, dass ein Fahrzeug eben, das sich rettungstechnisch in einem Gebiet bewegt, wo ein Notfall ist, dahin geordert werden könnte, aber nicht wird, weil eben die Zuständigkeit formell fehlt. Sie haben das geändert und greifen zurück, wenn ich es richtig verstehe, auf einen großen Pool von Fahrzeugen und können ermitteln, welches Fahrzeug gerade, auch wenn es nicht, nehmen wir an, es ist der nächste Landkreis bei Ihnen, oder das müssten Sie uns nochmal erklären genau, wie das funktioniert, nicht daher kommt, aber trotzdem dorthin unterwegs ist und zu Ihrem Gesamtzuständigkeitsbereich gehört, dann eben dort schnell aktiviert werden kann.
Also vom Grundsatz ist es so, dass wir 6 Träger der Rettungsdienste haben. Das sind die 4 Flächenlandkreise und die 2 kreisfreien Städte. Die organisieren ihren Rettungsdienst entsprechend lokal und vor Ort. Aber ich bin sehr froh, dass ich...
Das ist Oldenburg und welche Stadt?
Wenn ich das mal aufzähle von den Landkreisen, es ist der Landkreis Ammerland, es ist der Landkreis Kloppenburg, es ist der Landkreis Oldenburg, es ist der Landkreis Wesermarsch und es sind die beiden Städte Delmenhorst und Oldenburg. In Summe etwa eine Fläche von 4.200 Quadratkilometern, in der gut 800.000 Menschen wohnen. Neben den Rettungsdiensten, die wir entsprechend haben, sind auch 155 Feuerwehren bei uns zu Hause. Und diese Rettungsdienste, da sprachen wir ja gerade über die nächste Fahrzeugstrategie, diese Rettungsdienste, diese Träger, also die Träger unserer Leitstelle, haben sich entsprechend entschieden, dass wir genau diese nächste Fahrzeugstrategie anwenden. Will heißen, wir wissen über alle rettungsdienstlichen Fahrzeuge, wo sie sich befinden. Ein rettungsdienstliches Fahrzeug befindet sich entweder auf einer Rettungswache, das ist relativ einfach, dann haben sie einen gewissen Status und sind zu uns sozusagen gut zu erreichen. Und ansonsten befinden sich diese Rettungsmittel im fahrenden System zwischen den einzelnen Einsätzen zu den Krankenhäusern, Altenheimen, Pflegediensten, wo auch immer. Und dann ist es so, wo die sind,
haben sie ja einen großen Screen?
Oder? Ja, nee, genau. Also das wissen wir. Das läuft letztendlich im Hintergrund. Die ganzen Fahrzeuge auf einer Karte zu verfolgen, ist sicherlich nicht unser Ziel, sondern das läuft im Hintergrund. Rein technisch läuft es ab. Diese Fahrzeuge melden in einem bestimmten Intervall alle paar Sekunden, senden die uns als Leitstelle ihre georeferenzierte Koordinate, wo sie sich gerade befinden. Das passiert vollkommen automatisiert, da braucht kein Mensch in einem Rettungsmittel etwas zu tun. Das heißt also, alle paar Sekunden datet sich sozusagen bei uns im System der Standort eines jeden Rettungsmittels ab. Und wie gesagt, das sehen wir gar nicht, wo sich dieses Auto befindet. Wir speichern in einer Datenbank einfach nur genau diese Position. Und wenn wir dann einen Notruf bekommen und der Einsatzort lokalisiert ist, dann wird geschaut, welches Rettungsmittel befindet sich am nächsten zu diesem Einsatzort. Weil das Ganze georeferenziert stattfindet, also der Einsatzort georeferenziert ist und wir auch wissen, an welcher Koordinate sich das Fahrzeug vor 5 Sekunden gefunden hat, kann dann ein Vergleich stattfinden in diesem System. Dann wird geschaut, welche Fahrzeuge sind in einem bestimmten Radius zu diesem Einsatzort. Da kann man in so Stufen schauen und guckt, gibt es ein Fahrzeug, was ist in 1 Kilometer Radius, gibt es ein Fahrzeug, was ist in 2, 5, 10 Kilometer Radius. Das macht das System innerhalb von Bruchteilen von Sekunden vollkommen automatisch. Und am Ende gibt es eine Ressource, die dann am dichtesten dran ist. Und die wird dann dem Leitstellendisponenten vorgeschlagen und diese Ressource wird dann entsprechend auch zum Einsatzort alarmiert. Das Ganze vollkommen digital. Wir haben zum einen eine einheitliche digitale Alarmierung. Das heißt, die Pieper, die man am Hosengürtel trägt, die funktionieren nicht nur in einer Stadt oder in einem dieser Landkreise, sondern die funktionieren bei uns flächendeckend. Das heißt, wir können alle Einsatzkräfte überall erreichen. Das ist Art 1. Und Art 2 ist, wir haben vor einigen Jahren auch eine digitale Einsatzdokumentation eingeführt. Diese Ressourcen draußen, die fahren, die haben entsprechende Tablets, auf denen die gesamte Einsatzdokumentation stattfindet. Und auch diese Tablets werden dann in dem Moment mit dem Einsatz entsprechend beschickt.
Wie wissen die Systeme oder Sie, welches Fahrzeug wirklich verfügbar ist? Es kann ja jetzt sein, dass in Delmenhorst von A bis B jetzt ein Rettungswagen unterwegs ist, zwar aber ein Herzinfarktpatienten da an Bord ist und parallel findet jetzt in nächster Nähe ein Unfall statt, bei dem sich jemand das Bein gebrochen hat. Ihr System sagt, dieser RTW ist nun in unmittelbarer Nähe des Unfalls, wo sich der eine das Bein gebrochen hat, kann aber da vielleicht hin, weil er ja diesen Herzinfarktpatienten an Bord ist. Mhm. Wie differenzieren Sie das?
Das wird durch sogenannte Statusmeldungen erledigt. Die Rettungsdienste im BOS-Bereich haben sogenannte Fahrzeugstati. Wenn ich also einen Patienten an Bord habe und mit einem Patienten in eine Klinik, in eine Versorgungseinrichtung fahre, hat der eine bestimmte Kennung. Und diese Kennung wird natürlich zudem, in Anführungsstrichen, in unserem System erfasst. Die wird gesetzt von der Einsatzbesatzung in den Fahrzeugen. Die wissen also ganz genau, wann fahre ich los, wann steige ich ein und fahre los in die Versorgungseinrichtung. Dann wird ein solcher Status über das Funkgerät gesetzt. Das reflektiert unsere Datenbank ganz genauso und berücksichtigt das dann entsprechend auch bei diesem georeferenzierten Einsatzmittelvorschlag. Jetzt gehe ich noch eine Stufe weiter. Sie haben es gerade dargestellt. Wir haben in dem Rettungswagen einen lebensbedrohlich erkannten Patienten und bekommen in Anführungsstrichen einen zusätzlichen Einsatz in unmittelbarer Nähe, wo sich jemand, ich sag mal, das Sprunggelenk frakturiert hat.
Ja.
Dann würden wir sicherlich diesen Rettungswagen, der den lebensbedrohlichen Patienten an Bord hat, nicht dorthin schicken, sondern würden ihn in das Krankenhaus weiter entsenden. Drehen wir den Spieß um. Der Rettungswagen fährt mit einem Patienten in ein Krankenhaus, der eine Sprunggelenksfraktur hat. Und in unmittelbarer Nähe ereignet sich ein lebensbedrohlicher Einsatz, ein plötzlicher Herz-Kreislauf-Stillstand, was auch immer. In dem Moment wird das nächste freie Rettungsmittel gesucht, also das, was wirklich frei ist und in der Nähe ist. Und zudem packen wir obendrauf dieses Rettungsmittel, was sich mit dem Patienten und der Sprunggelenksfraktur sozusagen auf der Fahrt zum Krankenhaus findet. Denn das können wir in dem Moment parallel entsenden und als Ersthelfer sozusagen vor Ort schicken. Natürlich mit der Konsequenz, dass der Patient mit der Sprunggelenksfraktur vielleicht 3 Minuten im Auto alleine warten muss oder vielleicht auch 5, bis dass die nächsten Einsatzkräfte eingetroffen sind. Aber das ist aus unserer Sicht absolut vertretbar, denn wir müssen differenzieren. Auf der einen Seite geht es um eine Sprunggelenksfraktur und auf der anderen Seite geht es um einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand.
Also höchst flexibel, höchst technisiert. Wie digital ist Ihre Leitstelle im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt?
Was das operative Einsatzgeschehen angeht, würde ich sagen, sind wir größer 95% digital. Bei uns gibt es im operativen Geschäft, was die Einsatzmittelvorschläge angeht, was auch die Prozesssteuerung angeht, gibt es kein Papier mehr.
Und im Vergleich zum Durchschnitt?
Ja, ich kann natürlich jetzt nicht den gesamten Bundesdurchschnitt da abbilden, aber ich glaube schon, dass wir da sehr digital entsprechend unterwegs sind.
Ja, Sie sind sehr digital. Sie haben aber auch Standards, die Sie beschrieben haben, die wir auch zum großen Teil vergeblich suchen. Warum ist es so schwer, diese doch erkennbar modernen und auch wirklich zeitgemäßen und auch essentiellen Dinge einzuführen?
Zu Beginn möchte ich sagen, ich glaube, dass es wirklich das Herzblut einer jeden Leitstelle ist, eines jeden Mitarbeiters in einer Leitstelle ist, die Aufgaben, die Arbeiten, die dort anfallen und erledigt werden müssen, nach bestem Wissen und Gewissen für die Bürgerinnen und Bürger zu machen. Wir haben in Ihrer Fragestellung, darauf würde ich eingehen wollen, aber keine, ich sage mal wirklich zentrale Vorgabe, wie wird es denn gemacht? Was sozusagen definiert was oder wer definiert den Standard? Wir haben Bundesländer, wir haben Träger der Rettungsdienste, Träger der Leitstellen. Und im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung macht das jeder etwas anders. Ich will nicht sagen schlecht, das würde mir überhaupt gar nicht zustehen, aber jeder macht es etwas anders. Und damit wir dort in Anführungsstrichen auch bundesweit auf einen Standard kommen, das ist meine Auffassung, bedarf es dann auch entsprechender zentraler Vorgaben, Kriterien, damit wir in den Bundesländern oder auch innerhalb der Bundesländer nicht eine solche, ich sag mal, Spannbreite haben, dass die einen Leitstellen so agieren und die anderen Leitstellen halt anders agieren.
Also im Grunde ein standardisiertes Verfahren, um Standards umsetzen zu können auch.
Ja, wenn es kein standardisiertes Verfahren ist, ich glaube mal so, vielleicht können die Verfahren, man sagt ja mal, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen, vielleicht können auch dort verschiedene Verfahren zu einem Ziel kommen, aber das Ziel muss klar definiert sein. Und die Vorgabe, wie wir dieses Ziel erreichen, die können wir vielleicht, ich sag mal, noch ein bisschen different steuern, weil ich einfach auch unterschiedliche Gegebenheiten habe. Der eine wohnt in den Bergen und der andere wohnt am Wasser. Der eine hat vielleicht viele Bürgerinnen und Bürger zu versorgen, der andere noch mehr. Und das sind sicherlich entsprechend unterschiedliche Strukturen. Und deswegen kann das auch so gesetzt werden, dass ich ein Ziel habe und ich muss dieses Ziel erreichen. Und wie ich das mache, sozusagen, da gibt es noch Differenzen. Das schönste Beispiel ist immer, wir arbeiten noch sehr stark mit den Kollegen in Berlin zusammen. Berlin ist die größte Leitstelle in Deutschland. Berlin versorgt über 3,5 Millionen Menschen, zuzüglich dessen, was da tagtäglich an Pendlerinnen und Pendler reinfährt. Wir nur ein Bruchteil von dem. Berlin ist aber eine Trägerkörperschaft. Bei uns sind 6. Und das zum Beispiel können wir ja nicht auf einen Standard heben. Wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt eine Leitstelle und ziehen sozusagen auch gleich die Trägerkörperschaft zusammen und es gibt nicht mehr 4 Flächenlandkreise und 2 kreisfreie Städte, sondern das ist jetzt 1. Das ist eine andere Entscheidungsbasis, sage ich mal. Aber das Ziel, Vorgaben zu machen, Standards zu definieren, die entsprechend umgesetzt etabliert werden müssen. Ich glaube, das wäre schon etwas, was, und letztendlich geht es unterm Strich immer um die Sache, es geht immer um die Bürgerinnen und Bürger, es geht immer um das Zusammenspiel in unserem Gesundheitssystem, die das dann auch entsprechend voranbringen würden.
Jetzt haben wir ja bald eine neue Regierung, es gibt einen neuen Gesundheitsminister oder den alten oder eine neue Gesundheitsministerin. Das ist, werden wir auch bald erfahren. Nehmen wir an, Sie haben einen Wunsch frei, welcher wäre das?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Da ich auch in verschiedenen Gremien in der Vergangenheit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene schon mitarbeiten durfte und ein bisschen mehr den Blick hinter den Vorhang sozusagen wagen konnte, ist es für mich, dass die so wichtige Reform der Notfallversorgung endlich auf den Weg gebracht wird. Und dass das deutsche Gesundheitssystem entsprechend verändert und angepasst wird. Ich würde auch da, muss ich sagen, der Wunsch an den Bundesgesundheitsminister, ich würde da auch meine Expertise, meine Erfahrung auch aus Oldenburg gerne mit einbringen. Das könnte ich der neuen Ministerin mit anbieten. Aber es ist wirklich wichtig, dass jetzt etwas passiert, bevor das System kollabiert.
Das ist dann die Konsequenz.
Ja, das wäre die Konsequenz. Und ich bin davon überzeugt, dass das irgendwann passieren wird. Und wie sagt man so schön, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Und wir sind da leider, dass es schlimm auf dem Wege, dass es immer schlimmer wird. Und ich hoffe, dass mit einer solchen Reform der Notfallversorgung dann auch mit einer neuen Bundesregierung und der entsprechenden Konsequenz in der Umsetzung, dass das dann wirklich besser wird.
Zum Abschluss, Herr Lienertz, eigentlich war das schon ein sehr schönes Schlusswort, aber gibt es einen Moment aus Ihrer Laufbahn, auf den Sie besonders stolz sind oder auch auf den ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Ich glaube, das würde ich nicht einem einzigen Moment festmachen wollen. Es gibt aus meiner Sicht so die gewissen Momente, in denen wir als Rettungsleitstelle, Feuerwehr und Rettungsleitstelle zur wirklich richtigen Zeit für die Bürgerinnen und Bürger, für die Anrufenden da sind und diese explizit in diesen ganz besonders lebensbedrohlichen Situationen so unterstützen, dass das für die Betroffenen gut ausgeht. Und das erzeugt bei mir, selbst jetzt im Gespräch, so ein Gänsehautmoment, wo ich immer wieder sage, genau das ist der Moment, das spiegelt sich bei mir wieder, warum ich tagtäglich aufstehe, warum ich tagtäglich zur Arbeit gehe und warum es sich lohnt, das System, was wir haben, zu hinterfragen, das System zu verbessern, auch mal andere Wege zu gehen, auch mal ja dieses berühmte Change Management wirklich kontrovers umzusetzen. Veränderung mag keiner, aber sie sind erforderlich. Und das sind so die Momente, wenn man auch noch durch noch so schwere Zeiten gegangen ist und noch so viel Widerstände hatte, das sind wirklich dumme Momente, wo ich sage, jawohl, und genau aus diesem Grund hat es sich gelohnt, diesen schweren Weg zu gehen.
Herr Lienertz, wir danken Ihnen herzlich für dieses wunderbare Gespräch, aber auch für Ihre großartige Arbeit in einem sehr, sehr starren System, diese Innovation voranzutreiben. Das verdient größten Respekt und Sie sind da wirklich ein Pionier, ein Vorkämpfer in einer ganz, ganz wichtigen, eben lebensrettenden Sache. Und wir können Ihnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur danken für Ihren täglichen Einsatz und auch für diese Innovationskraft, den Mut, die Dinge eben nach vorne zu treiben. Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.